Kapitel 3: Die Rolltreppe des Lebens. Im Tempel des Meisters erschien ein neues Gemälde. Der Künstler malte es vor kurzem anhand von Skizzen des Bewahrers des Wissens und es nahm seinen rechtmäßigen Platz neben anderen Exemplaren objektiver Kunst ein, die die Jünger bereits anschauen und von dem Bewahrer über die symbolische Bedeutung jedes einzelnen Details lernen konnten. Das neue Bild mussten sie erst kennenlernen. Einige Jünger entschieden sich, früher zu kommen, um sich auf die richtige Wahrnehmung einzustellen und darüber nachzudenken, was sie den Weisen fragen möchten, welche Interpretationen sie bekommen möchten. Objektive Kunst war anders als das Übliche. Hier gab es nicht nur eine Harmonie von Farbe, Form und Inhalt, wie in einem gewöhnlichen Bild. Jedes Detail des Bildes enthielt eine tiefe Bedeutung, die nur mit Hilfe von Erklärungen von jemandem, der dieses Wissen bereits gemeistert hatte, zum Vorschein gebracht werden konnte. Den zentralen Platz auf dem neuen Gemälde nahm eine Rolltreppe ein. Groß, breit, modern, mit halbtransparenten Wänden und zuverlässigen Geländern. Auf der Rolltreppe waren Menschen. Sie standen lässig auf den Stufen der beweglichen Treppe und bemerkten nicht einmal, dass sie sie unweigerlich nach unten zog, wo ganz am Ende eine bereits mit gefallenen Menschen gefüllte Grube war. Dem Ausdruck auf ihren Gesichtern nachzuurteilen, litten und quälten sich die Menschen in der Grube eindeutig. Sie streckten ihre Hände aus, versuchten etwas zu schreien und um Hilfe zu rufen. Aber die Menschen auf der Rolltreppe hörten sie nicht und schienen sie überhaupt nicht zu bemerken. Jeder von ihnen beschäftigte sich nach seinem Sinne und bemerkte auch nicht, wohin die Rolltreppe ihn brachte. Zwei hübsche Mädchen tranken Martinis aus Gläsern und führten ein lebhaftes Gespräch. Etwas tiefer auf der Treppe standen füllige Mann und Frau. Nicht mehr jung, aber noch nicht alt. Gesichter, aufgedunsen, verbittert, gereizt. Es sah so aus, als hätten sie jahrelang nichts anderes getan, als miteinander zu streiten. Noch tiefer stand ein Geschäftsmann oder Politiker, ganz mit seiner Arbeit beschäftigt. Teurer Anzug, Aktenkoffer, polierte Schuhe. Er stand bereits mit einem Fuß in der Grube und sprach weiter mit jemandem am Handy. Der Mann war noch jung und es mangelte ihm nicht an Geld, aber zwischen den Augen auf dem Nasenrücken war schon eine tiefe Falte. Anscheinend brachten ihm sein Geld und seine Arbeit weder moralisches Vergnügen noch Harmonie noch Glück. »Interessant, was ist das für eine Figur?« sagte eine dunkelblonde Jüngerin nachdenklich und betrachtete die flüchtige Gestalt eines gehörnten Hasen, den ein zerzauster Mann zu fangen versuchte. Der Hase hingegen verspottete den Verfolger eindeutig und zeigte ihm seine Zunge. »Er sieht im Vergleich zu allem anderen irgendwie unrealistisch aus«, zuckte ein junger Mann mit den Schultern, der neben ihr stand. »Vielleicht symbolisiert er nur unsere kranke Vorstellungskraft?« »Ja, vielleicht«, nahm das Mädchen an und nickte ihrem Kameraden wohlwollend zu. Es richtete seinen Blick wieder auf das Bild und betrachtete die Gestalt des Mannes, der als einziger die Rolltreppe hinauflief. Er rannte ziemlich munter und konzentriert, bemühte sich, schneller zu werden, um die Abwärtsbewegung der Rolltreppe zu überwinden. Anscheinend war sein Handeln erfolgreich und er hatte wirklich schon begonnen, die Treppe hinaufzusteigen. Inzwischen waren immer mehr Jünger in der Halle. Der Raum füllte sich allmählich mit einem gleichmäßigen Grollen. Das neue Bild erregte allgemeines Interesse. Und nach versammelten sich vor ihm viele Menschen. Als der Meister die Halle betrat, drehten sich alle, ohne ein Wort zu sagen, in seine Richtung und traten ehrfürchtig zur Seite. Der Bewahrer des Wissens warf den Jüngern einen liebevollen Blick zu, begrüßte die Versammelten und deutete mit seiner offenen Handfläche auf das Gemälde. »Wir haben ein neues Bild«, sagte er mit tiefer Stimme, in der man eine kraftvolle Energie, eine vibrierende Kraft spürte. Es heißt die Rolltreppe des Lebens. Sagen Sie, geliebter Meister, Wie sollen wir dieses Bild verstehen? Fragte dasselbe dunkelblonde Mädchen neugierig, das früher als die anderen angekommen war und jetzt ganz nah an dem Gemälde stand. Hier sind so viele Details zu finden. Erzählen Sie, was sie bedeuten. Es stellt sich heraus, dass unser Leben eine Rolltreppe ist, die nach unten geht? Ja, Radha, so ist es, bestätigte der Weise. Das Leben ist eine Rolltreppe, die uns nach unten bringt. In unserer Welt ist alles in Bewegung, also wird es nicht funktionieren, nur an einem Ort zu stehen. Entweder du strengst dich an, beginnst dein Leben zu kontrollieren und rennst aktiv hoch, oder du bleibst an einem Ort und gehst runter. Seht ihr, wie die Menschen am Ende in die Grube fallen? Er zeigte auf den unteren Teil des Bildes. Was symbolisiert es, eurer Meinung nach? Der Meister sah von dem Gemälde zu dem Mädchen, sah die anderen Jünger fragend an und forderte sie auf, über die Antwort nachzudenken. Könnte es der Tod sein? Schlug ein großer, dünner Typ mit einem strukturierten, hochwangigen Gesicht vor. Menschen leben ihr Leben und fallen ins Grab. Und diesem Schicksal entkommt niemand. Es ist nicht möglich, sich zu retten, brach der Typ ab, blickte auf die Gestalt eines Menschen, der die Rolltreppe hinauflief, und sah den Weisen verständnislos und zweifelnd an. Oder ist es doch möglich? Der Bewahrer des Wissens lächelte geheimnisvoll und begann ausführlich zu erklären, Maxim, um dem Fall zu entkommen, muss man hochlaufen. Und um dies zu tun, muss man aktiv sein, sich anstrengen. Seht ihr? Er deutete auf die auf den Stufen stehenden menschlichen Gestalten. All diese Menschen stehen sorglos auf der Rolltreppe. Sie verstehen nicht, dass sie runterfährt. Jemand verbringt sein Leben auf Partys. Jemand jagt einen illusorischen gehörnten Hasen. Jemand widmet seine ganze Kraft dem Geldverdienen. Jemand benebelt seinen Kopf mit Alkohol, isst zu viel, befriedigt nur körperliche Bedürfnisse, jemand lebt in ständigem Stress und Negativität, schimpft, ist immer mit allem unzufrieden. Aber keiner von ihnen denkt darüber nach, wohin diese Rolltreppe sie bringen wird. Es findet also ein Degradierungsprozess statt. Die Menschen wollen nicht handeln. Es ist viel einfacher, sich mit der Strömung treiben zu lassen. Am Ende beenden sie alle ihre Reise und fallen ins Grab. Meister, was ist mit diesem Menschen, der nach oben rennt? Fragte Radha. Wird er wirklich den Fall in diese Grube vermeiden können? Ja. Aber dafür muss der Mensch große Anstrengungen unternehmen, um die Bewegung der Rolltreppe zu überwinden und schneller als sie nach oben zu rennen, antwortete der Weise und sah das Mädchen bedeutungsvoll an. Wenn man sich nicht so anstrengt, wenn man nicht anfängt, nach oben zu rennen, wenn man nicht anfängt, sich zu entwickeln, dann wird es keine Rettung geben. Es ist wichtig zu verstehen, dass wenn wir uns nicht entwickeln, die Degradierung stattfindet. Wir können nicht an einem Ort bleiben. Wenn es keine Entwicklung gibt, beginnen wir automatisch, uns abwärts zu bewegen. Was auch immer wir tun, wenn es keine Anstrengungen gibt, dann erwartet alle das Grab. Meister, kannst du erklären, welche Art von Anstrengung es sein sollte? Fragte das dunkelblonde Mädchen erneut. Es geht nicht nur um körperliche Anstrengung, oder? Hier auf dem Bild ist das Laufen zu sehen, aber es scheint mir, dass die Anstrengungen in mehrere Zentren stattfinden sollten. Du verhinderst die körperliche Degradierung, du kultivierst Freude im emotionalen Zentrum und dazu noch versuchst, etwas zu verstehen. Denkst auf mentaler Ebene nach? Verstehe ich richtig, dass die Kombination dieser verschiedenen Anstrengungen dich auf der Rolltreppe nach oben ziehen? Das ist richtig. Die Anstrengungen sollten in drei Zentren stattfinden. Es ist sehr gut, dass du zu einer solchen Erkenntnis gekommen bist, lobte der Weise die Jüngerin. Und in allen drei Zentren versuchen wir, uns zu ändern. Wir versuchen, uns anzustrengen, zu handeln. Und nur das gibt uns die Möglichkeit, uns zu verwandeln. Und die körperliche Ebene? Ist sie sehr wichtig? Fragte Maxim. Was passiert, wenn man sich auf den anderen beiden Ebenen entwickelt, aber gleichzeitig zum Beispiel eine sitzende Lebensweise führt, keinen Sport treibt, sich wenig bewegt? Wenn wir uns auf der körperlichen Ebene nicht bewegen, begann der Meister zu erklären, wenn unser Körper nicht aktiv ist, wird er früher oder später krank. Es kommt zu Übergewicht, die inneren Organe werden mit einer Fettschicht bedeckt. Das Risiko, an einem Herzinfarkt oder anderen Krankheiten zu sterben, wird steigen. Daher muss man sich ständig vorwärts bewegen, einen aktiven Lebensstil führen und Sport treiben. Was ist der beste Sport? Fragte Maxim wieder. Spielt es eine Rolle? Sport kann beliebig sein, antwortete der Weise. Jeder kann wählen, was am besten zu ihm passt. Schwimmen, Joggen, Fitness, Tanzen, Eiskunstlauf, Volleyball. Es ist egal. Hauptsache Bewegung, körperliche Aktivität. Geliebter Meister, fragte eine zierliche sportliche Frau, verstehe ich richtig, dass sich dieses Prinzip der Aktivität in allen Lebensbereichen manifestieren muss? In der Arbeit? In Beziehungen? Ja, Svetlana, in allen, bestätigte der Bewahrer des Wissens. Zum Beispiel in einer Karriere. Um etwas zu erreichen, muss man ständig gegen den Strom schwimmen, die Initiative ergreifen, das eigene Ergebnis verbessern, alles so gut wie möglich machen. Was auch immer ihr tut. Warum sind Menschen arm? Weil sie sich nicht anstrengen wollen. Sie denken, na ja, ich habe von 8 Uhr morgens bis 6 Uhr abends gearbeitet und abends sitze ich dann in aller Ruhe vor dem Fernseher und schaue mir eine Serie an. Sie haben Angst, die Initiative zu ergreifen, wollen nichts über das hinaustun, was von ihnen verlangt wird. Oh, ich habe so viele Beispiele dafür, wie Menschen im Büro arbeiten, und meistens spielen sie dort solitär auf dem Computer, sagte Svetlana lebhaft. Und am Ende, im Berichtszeitraum, machen sie dann alles in Eile, wie sie es seit ihrer Studienzeit gewohnt sind. Deshalb, wenn Menschen in keiner Weise Aktivität zeigen, sondern einfach dasitzen und darauf warten, dass der Arbeitstag schnell zu Ende ist, dann steigen sie auf der Karriereleiter nicht nach oben, sie erzielen keinen Erfolg, fügte der Bewahrer hinzu. Und umgekehrt, ein Mensch, der ständig aktiv ist, neue Ideen anbietet, sich fortbildet, lernt und sich verbessert, die Initiative selbst in die Hand nimmt, steigt sehr schnell die Karriereleiter hoch. Er fällt sofort auf, ihm werden verantwortungsvolle Projekte und Verhandlungen anvertraut, ihm werden höher bezahlte Stellen angeboten oder er macht sich selbstständig. Das heißt, ein solcher Mensch steht nicht still. Wenn wir unsere Analogie verwenden, geht er die ganze Zeit die Rolltreppe hinauf. Der Weise zeigte in die Richtung des Menschen auf dem Bild, der aktiv die Treppe hinaufstieg. Es ist wie das Sprichwort, wer rastet, der rostet, oder? Fragte Radha. Ja, das stimmt, antwortete der Meister unmissverständlich. Was ist mit einem Kredit? Kann dies als Möglichkeit betrachtet werden, Aktivitäten zu vermeiden? Fragte Svetlana. Man tut nichts und das Geld kommt auf einmal von selbst und man kann sofort kaufen, was man will. Wenn Menschen einen Kredit aufnehmen, wird die richtige Reihenfolge verletzt, begann der Weise mit gleichmäßiger, selbstbewusster Stimme zu erklären. Das heißt, nicht zuerst etwas erreichen und dann eine wohlverdiente Belohnung erhalten, sondern umgekehrt. Nichts tun, sofort Geld erhalten und dann Zeit und Gesundheit ruinieren, versuchen, die Gläubiger auszuzahlen und alle Zinsen zu zahlen. Infolgedessen bewegt sich der Mensch nicht aktiv. Er erhält sofort die notwendigen Vorteile, vergeudet sie und entwickelt sich in dieser Zeit nicht, steigt nicht auf und wird daher noch schneller in den Abgrund getragen. Meister, und in einer Beziehung? Fragte die Jüngerin aufgeregt. Wird auch dort das Aktivitätsprinzip eingehalten? Es ist universell, nicht wahr? In der Stimme der Frau lag Freude über die Erkenntnis, die sie gerade jetzt im Laufe eines spirituellen Gesprächs gemacht zu haben schien. Ja, das Aktivitätsprinzip ist universell, antwortete der Meister mit einem Lächeln. Und es lässt sich auf jeden Lebensbereich anwenden. Es funktioniert auch in Beziehungen. Viele Frauen warten zum Beispiel ihr ganzes Leben lang auf ihren Prinzen, wie Assol aus dem Buch. Sie zeigen keine Anstrengung, keine Aktivität und verbringen daher ihr ganzes Leben in Erwartung. Und wenn irgendein Mann kommt, dann nur derjenige, dessen Energieniveau niedriger ist als ihres. Was meinst du? Schaltete sich Radha ins Gespräch mit ein. In der Gesellschaft heißt es immer, dass alle Aktivitäten und Initiativen in Beziehungen ausschließlich von einem Mann ausgehen sollten, begann der Weise ausführlich zu erklären. Aber es ist eigentlich nur eine weitere Illusion. Eine Frau muss zuerst aktiv werden und einen Mann auswählen, ihr Interesse zeigen. Und wenn eine Frau gegenüber einem Mann keine Aktivität zeigt, kommen nur diejenigen auf sie zu, die sich von ihrer Energie ernähren wollen. Alkoholiker, Gigolos, häusliche Tyrannen, es werden genau diejenigen sein, die bereits die Rolltreppe heruntergerollt sind. Der Meister warf den Versammelten einen bedeutungsvollen Blick zu. Es stellt sich heraus, dass man, um einen erfolgreichen, attraktiven, reichen Mann zu finden, die Rolltreppe hinaufgehen muss, rief Radha aufgeregt. Dorthin, wo sich all diese Männer befinden. Ein strahlendes Lächeln umschmeichelte die Lippen des Weisen. Genau. Du musst auch selbst aktiver sein und auffallen. Du musst dich ständig anstrengen. Du darfst nicht erwarten, dass das Glück eines Tages von selbst kommt. So etwas gibt es nicht. Du musst dich entwickeln, verbessern und deine Aufmerksamkeit zeigen, um einen würdigen Mann zu finden. Geschieht dies nicht, rutscht die Frau selbst die Rolltreppe hinunter. Und dann wird ihre Beziehung zum anderen Geschlecht so aussehen. Der Meister zeigte auf das Bild. Dorthin, wo streitende Mann und Frau mit aufgedunsenen Gesichtern abgebildet waren. Funktioniert das Aktivitätsprinzip auch in der Kindererziehung? Fragte Svetlana. Aber absolut. Auf keinen Fall sollte man die Erziehung eines Kindes dem Zufall überlassen und denken, ach, lass ihn doch irgendwie von selbst erziehen. Ich werde nichts tun. Ich habe keine Zeit. Dem Kind sollte auch die Möglichkeit gegeben werden, aktiv zu werden. Man sollte es zu verschiedenen außerschulischen Aktivitäten anmelden, es mit Gleichaltrigen im Freien spielen lassen. Nur dann entwickelt es sich richtig. Aber viele Eltern beginnen, unter dem Einfluss der gesellschaftlichen Einstellungen, die Aktivität des Kindes einzuschränken. Es will rennen und springen und seine Eltern sagen, nein, setz dich, bleib stehen, beruhige dich. Nun, warum bist du so unruhig? Du musst dich ausruhen und essen. Iss einen Löffel für Mama und einen Löffel für Papa. Die Aktivität des Kindes wird nicht gefördert. Im Gegenteil, es wird zu Faulheit, Passivität und übermäßiges Essen gezüchtigt. Es will sich nicht mehr anstrengen. Und so ein Mensch wird erwachsen und setzt sich vor dem Fernseher oder Computer. Und rutscht schnell die Rolltreppe hinunter in den Abgrund, seufzte Radha etwas mitfühlend. Ja, solch ein Mensch schwimmt einfach mit dem Strom, fuhr der Meister fort. Und er denkt, dass das Glück irgendwie von selbst kommt, dass der Erfolg selbst auf seinen Kopf fällt. Aber das passiert nicht, und am Ende seines Lebens stellt er fest, dass er nichts erreicht hat. Was ist mit der spirituellen Entwicklung, mit der Umsetzung seiner Talente, mit der Erkennung seines eigenen Weges? Fragte Maxim. Funktioniert hier dieses Aktivitätsprinzip? Ja, antwortete der Bewahrer unmissverständlich. Um dem spirituellen Weg zu folgen, um Erleuchtung zu erlangen, sind die Bemühungen und Aktivitäten eines Menschen notwendig. Wenn wir passiv dasitzen und warten, bis wir erleuchtet werden, wird uns natürlich nichts dergleichen passieren. Meditationen, Trainings, Spirituelle Praktiken sind ständige Anstrengungen und Selbstüberwindung. Und das gilt für jede Richtung des Lebensweges. Wenn jemand zum Beispiel ein talentierter Geiger, Sänger, Tänzer oder beispielsweise ein talentierter Wissenschaftler ist, wird ihm der Ruhm auf keinen Fall einfach so zuteil. Auf jedem Weg, in jedem Fall, muss man sich erst einmal beweisen, möglichst aktiv werden, Wege suchen, Lösungen finden, üben, hart trainieren. Nur dann kann man seine Talente voll entfalten. Meister, sag, warum werden viele Menschen gegen Ende ihres Lebens krank? Fragte Svetlana wieder. Hat es etwas damit zu tun, ob sie aktiv waren oder nicht? Korrekt, bestätigte der Weise. Wer wird im Alter normalerweise nicht krank? Fragte er und sah die Jünger an. Diejenigen, die einen aktiven Lebensstil führten? Antwortete Maxim halbfragend. Richtig, diejenigen, die nicht zu viel gegessen haben, die den Körper in guter Form gehalten haben. Diejenigen, die ständig in Bewegung waren. Im Allgemeinen ist das Ende des Lebens sehr bezeichnend. Warum lassen sich langjährig Verheiratete am Lebensende plötzlich scheiden? Warum leben so wenige Menschen glücklich miteinander? Die Jünger dachten über die Frage des Bewahrers nach. Vielleicht, weil sie sich nicht angestrengt haben, ihre Beziehung nicht entwickelt haben, schlug Svetlana vor. Ja, das stimmt. Der Meister sah die Jüngerin anerkennend an. Und auch, weil sie sich keine würdigen Partner gesucht, sich nicht entwickelt haben, sich nicht von der Stelle rührten. Deshalb geben sie sich mit denen zufrieden, die auf der untersten Stufe der Rolltreppe neben ihnen stehen. Was ist mit Finanzen? Dasselbe? Die alten Menschen beschweren sich die ganze Zeit über kleine Renten? Genau, nickte der Weise. Wenn jemand am Lebensende auf eine Rente vom Staat wartet und sich nur darauf verlässt, bedeutet das, dass er in seinem Leben nichts erreicht hat. Er war nicht klug, strengte sich nicht an, hatte Angst, aktiv zu werden. Die Jünger hörten dem Bewahrer aufmerksam zu, und als er fertig war, trat eine junge Frau in einem einfachen beigefarbenen Kleid vor. Ihr dunkles Haar war mit einem Gummiband zu einem niedrigen Pferdeschwanz zusammengebunden, ihre braunen, weit aufgerissenen Augen strahlten vor Intelligenz und Einsicht. »Lieber Meister«, begann die Frau sanft, »ich möchte etwas über das Grab fragen«, sie deutete auf die Grube. »Was kommt da rein? Du sagst, dass man dieses Grab vermeiden kann, aber schließlich sind wir alle sterblich, und selbst wenn wir ständig nach oben rennen, dann...« Sie hielt inne und zögerte leicht. »Dann wird der menschliche Körper sowieso sterben, auch wenn er sein Leben lang ununterbrochen laufen wird. Es stellt sich heraus, dass es hier um das Grab für unseren spirituellen Teil geht? Oder verstehe ich das falsch?« »Elena, du verstehst richtig«, bestätigte der Weise. »Es geht um das Grab für die Seele. Unser Körper ist sterblich, aber unsere Seele ist es nicht. Wenn sie in negativen Emotionen, in Faulheit, in Egoismus verharrt, dann leidet auch der Mensch. Also diese Grube, das Grab, ist unser Leiden?« stellte Elena eine klärende Frage. »Ja, richtig. Solange sich die Seele in einem unvollkommenen Zustand befindet, leidet sie ständig. Und sie beginnt sich erst zu freuen, wenn sie in einen vollkommenen Zustand übergeht«, erklärte der Weise. Und nach einem Moment der Stille fügte er hinzu, »die Seele genießt gerade diesen Aufwärtslauf, diese Entwicklung. Unser Körper wird sterben, aber die Seele, sie wird in einem anderen Körper inkarnieren. Und sie wird darin auf die gleiche Weise leiden, und im anderen und im dritten und im vierten, bis sie versteht, dass sie sich entwickeln, aufwärts laufen und diesen Prozess genießen muss. Meister, sag bitte, gibt es oben auf der Rolltreppe eine Art Plateau, das man erreichen und sich entspannen kann?« fragte ein stämmiger Mann in orangefarbener Lehrlingsrobe und nickte in Richtung des Gemäldes. Der Weise schüttelte den Kopf. »Nein, Alexander, Ein solches Plateau gibt es nicht, erklärte er geduldig. Entspannen ist also nicht möglich. Aber du kannst lernen, so schnell zu laufen, dass die Rolltreppe dich nicht mehr herunterzieht. Der Meister schaute sich die Jünger aufmerksam an, um zu verstehen, ob sie seine Worte richtig verstehen. Viele Menschen missverstehen, was Entwicklung ist, fuhr er nach einer kurzen Pause fort. Schließlich entwickeln wir uns, um später allen Menschen zu helfen, Licht, Freundlichkeit zu bringen. Man kann nicht sagen, so, das war's, ich habe mich entwickelt, jetzt lege ich mich aufs Sofa, ruhe mich aus und entspanne mich. Der Meister lächelte und überspitzte die falsche Meinung, um die Anwesenden zum Lachen über ihre Absurdität zu bringen. Als Antwort erhielt er Dutzende von Lächeln aus der Halle. Wenn ein Mensch glaubt, dass er sich genug entwickelt hat, das Kästchen angekreuzt und sich entschieden hat, sich zu entspannen, bedeutet dies, dass er sich nicht wirklich entwickelt hat, erklärte der Weise weiter. Das bedeutet, dass sich nur ein Teil von ihm in ihm entwickelt hat und parallel dazu der faule Teil oder der egoistische Teil die ganze Zeit gelebt hat. Zum Beispiel mag der egoistische Teil eines Menschen so denken, nun, ich habe mich entwickelt, jetzt singt Loblieder auf mich, jetzt soll jeder sehen, was für ein Held ich bin, was für ein feiner Kerl ich bin. Und wenn es so etwas gibt, dann hat sich der Mensch nicht wirklich entwickelt. Er hat den Schrecken und die Schande seines Daseins nicht in sich ausgerottet. Was denkt ihr, wird als nächstes mit ihm passieren? Fragte der Weise und sah seine Jünger fragend an. Er wird anfangen, die Rolltreppe hinunterzurutschen, antwortete Radha mit klarer Stimme und nickte in Richtung des Gemäldes. Bis er in die Grube des Elends fällt? Der Rest der Jünger nickte zustimmend und unterstützte die Antwort des Mädchens. Ja, bestätigte der Bewahrer des Wissens, solch ein Mensch wird wieder nach unten fahren, weil er keine Anstrengung und Aktivität zeigt, sondern ständig darüber nachdenkt, wie er sich hinlegen und faul sein kann. Oder sein Egoismus oder etwas anderes Negatives wird ständig herauskommen. Wenn sich ein Mensch entwickelt und dann in einem Moment anhält und feststellt, dass er schon genug hat, beginnt die Rolltreppe, ihn sofort nach unten zu ziehen. Und wenn ein Mensch Faulheit, Egoismus und negative Einstellungen abgelegt hat, hat er keine Angst, dass die Rolltreppe nach unten fährt. Ein solcher Mensch läuft freudig nach oben. Er hat laufen gelernt. Er hat gelernt, aktiv zu sein. Er strengt sich an, um aufzusteigen, und dieser Prozess an sich bringt ihm viel Freude. Der Weise hielt erneut inne und sah Alexander an, der die Frage über das Ausruhen am Ende des Weges stellte. In seinen Augen schimmerte Erleuchtung, ein tiefes Verständnis, das aus den Erklärungen des Meisters entstand. »Großer Meister, ich verstehe«, sagte er inspiriert und erwiderte den Blick des Meisters mit leuchtenden Augen. »Wir sollten nicht denken, ich bin genug gelaufen, jetzt muss ich mich ausruhen, jetzt soll jeder sehen, was für ein feiner Kerl ich bin. Jetzt sollten mich alle bewundern, weil ich mich so entwickelt und so schnell laufen gelernt habe. Wir sollten uns über den eigentlichen Prozess der Bewegung freuen.« »Ja, Alexander, gut, dass du das verstanden hast«, nickte der Bewahrer wohlwollend. »Ein spiritueller Mensch denkt so, ich habe laufen gelernt und ich werde andere Menschen mitreißen, die leichtsinnig nach unten fahren. Ich werde sie aufwecken. Ich werde noch schneller laufen und anderen Menschen beim Laufen helfen.« Deshalb denkt ein solcher Mensch nicht an Entspannung, an Lob. Er denkt nicht darüber nach. Er läuft einfach schneller, schneller, schneller. Und je schneller er läuft, desto einfacher wird es für ihn, weil er darüber nachdenkt, wie er noch besser und perfekter werden kann, wie er den Menschen mehr helfen kann. Und er lebt nur mit diesen Gedanken. Und wenn ein Mensch mit diesen Gedanken lebt, geht seine Entwicklung dann weiter? Fragte Alexander, inspiriert von den Worten des Meisters. Das ist richtig, nickte der Weise anerkennend. Er rennt und zieht eine Menge anderer Menschen mit sich, läuft und läuft und läuft, und er ist glücklich. Er freut sich, laufen zu können. Es gibt Bewegung und Entwicklung, und es bringt ihm Freude, Vergnügen. Und wenn ein Mensch denkt, ich mag Entwicklung nicht, aber faul und negativ zu sein ist gut, bedeutet das, dass er noch nichts verstanden hat. Also fährt er nach unten und er denkt, oh, nun, da sie mich nicht loben, laufe ich nicht weiter. Er soll gerne nach oben laufen, und wenn das passiert, wenn er anfängt, Freude, Vergnügen daran zu haben, dann ist er auf dem richtigen Weg. Großer! Maxim neigte respektvoll den Kopf. Jetzt erinnerte ich mich an eine Geschichte, die am Flughafen passiert ist. Dort gab es auch eine Rolltreppe, eine echte, lächelte er. Darf ich es kurz erzählen? Nachdem er eine Geste der Zustimmung erhalten hatte, sprach er wieder. Also, die Situation war folgende. Ein Mann hat seine Aktentasche mit Dokumenten im Wartezimmer im zweiten Stock vergessen. Und so kam es, dass er die Rolltreppe hinunterfuhr, als der letzte Aufruf für seinen Flug ertönte. Und nun versteht er, dass das ganze Geld und die Dokumente oben sind und er nur auf einer anderen Rolltreppe wieder nach oben gelangen kann, die sich im hinteren Flügel befindet, und er wird es definitiv nicht schaffen, dorthin rechtzeitig zu kommen, und dann verpasst er seinen Flug. Am Ende beschließt er, auf der nach unten fahrenden Rolltreppe nach oben zu laufen. Als die anderen Jünger Maxims Geschichte hörten, reagierten sie lebhaft mit Kommentaren. Genau wie auf dem Bild, lächelte Radha. Und? Ist es ihm gelungen? Fragte Alexander. Nun, er hat sich sehr angestrengt, fuhr Maxim mit der Geschichte fort. Er war schweißgebadet. Und die Menschen fingen schon an, ihm zu sagen, dass er es nicht schaffen würde, dass er besser zu einer anderen Rolltreppe oder einem anderen Aufzug gehen sollte. Aber dieser Passagier war so stur. Er hörte auf niemanden und gab sein Bestes. Es war nicht einfach für ihn, aber er gab nicht auf und schaffte es am Ende wirklich nach oben. Und man hätte sehen sollen, wie glücklich er war. Sein Gesicht strahlte von innen. Er fand seine Tasche, Dokumente und erwischte auch seinen Flug. Das ist eine schöne Illustration, sagte der Bewahrer. Sie zeigt gerade, wie wichtig es ist, sich anzustrengen, um das Ziel zu erreichen und welche Zufriedenheit man danach bekommen kann. Als der Meister mit der Erklärung fertig war, trat eine Jüngerin mittleren Alters vor. Den Falten in ihren Augenwinkeln nachzuurteilen, war sie nicht mehr jung, aber attraktiv. Sehr feminin. Ihr welliges Haar fiel in einem goldenen Wasserfall auf ihre Schultern, der von den von rechts aus einem breiten Panoramafenster fallenden Sonnenstrahlen wunderschön beleuchtet wurde. »Sagen Sie, geliebter Meister«, begann sie respektvoll, »verstehe ich richtig, dass das Bild die objektiven Todesursachen widerspiegelt? Arbeit, Mangel an Selektivität, gehörnte Hasen, also unsere Illusionen, schlechte Angewohnheiten?« »Ja, Mila, das stimmt«, bestätigte der Weise und deutete mit seiner Handfläche auf das Gemälde mit der Rolltreppe. »Hier werden all diese objektiven Gründe dargestellt, die uns ausbremsen. Hier rennt ein Mann hinter einem gehörnten Hasen her.« »Meister, was ist das für ein Hase?« fragte Radha und verpasste nicht die Gelegenheit, eine interessante Frage zu stellen. »Unsere kranken Fantasien? Das sind Illusionen, in denen die Menschen Tag für Tag leben«, begann der Bewahrer zu erklären. »Das ist das, was in unserer Vorstellung existiert. Falsche Vorstellungen über uns selbst, Klischees, die die Gesellschaft den Menschen auferlegt hat, Verhaltensmuster, unsere Illusionen. Sie können mit den Halluzinationen eines schizophrenen, psychisch kranken Menschen verglichen werden, wenn er in seinen Fantasien eine Art gehörnten Hasen sieht. Im Allgemeinen ist ein Mensch in Fantasien so frei wie möglich. Er kann sich alles und jeden vorstellen. Aber was glaubt ihr, sind die Halluzinationen eines Schizophrenen real? Sind die Objekte, die durch unsere Vorstellungskraft geschaffen werden, echt? Fragte der Bewahrer, indem er sich an alle Jünger wandte und sie aufforderte, selbst über die Antwort nachzudenken. Die Jünger dachten nach und ihre Gesichter zeigten einen aktiven Denkprozess. Sie versuchten zu verstehen, worauf der Bewahrer hinaus wollte, was er ihnen zu vermitteln versuchte. »Meister, ist die Antwort nicht offensichtlich und selbstverständlich?« antwortete Radha etwas überrascht. »Natürlich sind sie nicht real, da dies Fantasien und das Produkt einer kranken Vorstellungskraft sind. Oder gibt es hier eine versteckte Bedeutung?« Der Weise lächelte rätselhaft. »Was wäre, wenn ich sagen würde, dass sie real sind?« Radha zog unverständlich die Augenbrauen hoch und ein Schatten der Überraschung huschte über die Gesichter der anderen Jünger. »Real? Aber wie? Sie wollen doch nicht sagen, dass es den gehörnten Hasen wirklich irgendwo gibt, oder?« »Es gibt ihn«, antwortete der Bewahrer zuversichtlich, »nur nicht auf der physischen Ebene, sondern auf der subtilen Ebene. In der subtilen Welt ist der gehörnte Hase wirklich real. Er existiert dort genauso wie zum Beispiel Geister, die von Schamanen gesehen werden, genau wie zum Beispiel Gespenster oder Engel. Aber es gibt einen großen Unterschied zwischen den imaginären Objekten eines Schizophrenen und eines gesunden Menschen. Was glaubt ihr? Worin liegt er?« Die Jünger dachten wieder nach, und der Meister drängte sie nicht. Er gab ihnen Zeit zum Nachdenken und machte eine lange Pause. »Vielleicht daran, dass ein gesunder Mensch Fiktion von der Realität trennen kann, aber ein kranker Mensch nicht«, schlug Maxim vor. »Ja, gut gemacht«, lobte der Weise den Jünger. »Der Unterschied besteht darin, dass ein gesunder Mensch alle Fantasien im Kopf lässt und nicht versucht, sie in der Realität zu finden. Er weiß, dass sie in Wirklichkeit nicht existieren. All diese Fantasien, Vorstellungen, es gibt sie, aber nur auf der subtilen Ebene. Und der Schizophrene versucht, andere Menschen davon zu überzeugen, dass dieser gehörnte Hase auf der physischen Ebene existiert. Er tut dies mit wahnsinniger Beharrlichkeit, während er selbst versucht, ihn zu finden, Schränke öffnet, unter dem Bett nach ihm sucht, durch den Wald geht und so weiter. Er beginnt, es allen hysterisch zu beweisen und sagen, »Ich weiß doch, dass es ihn gibt. Ich habe ihn mit meinen eigenen Augen gesehen. Und wenn ich ihn gesehen habe, dann ist es die Wahrheit. Und wenn ihr es nicht glaubt, dann seid ihr verrückt.« Der Meister hat die Worte der psychisch Kranken so witzig dargestellt, dass die Jünger schmunzeln mussten. Und nach mehreren solchen Versuchen zu beweisen, dass es einen gehörnten Hasen gibt, wird dieser psychisch kranke Mensch in eine psychiatrische Klinik gebracht und dort mit Pillen gefüttert, erklärte der Bewahrer des Wissens weiter. Das ist der Hauptunterschied. Wenn ein Mensch anfängt, auf der physischen Ebene nach seinen Fantasien zu suchen, wird er verrückt. Es stellt sich heraus, dass hier auf dem Bild ein wirklich schizophrener, psychisch kranker Mensch abgebildet ist, fragte Radha und deutete auf den Mann auf der Rolltreppe, der versuchte, die schimmernde, ätherische Gestalt eines nicht existierenden Tieres einzufangen. Wenn man etwas breiter blickt, dann kann man sagen, dass alle Menschen so psychisch krank sind. Sie denken, dass ihre Fantasien Realität sind. Sie versuchen, in der physischen Welt die Produkte ihrer eigenen Vorstellungskraft zu finden, ihre Illusionen zu finden, und darunter leiden sie unweigerlich. »Meister, was können das für Illusionen sein?« stellte Elena die Frage. »Bitte, gib uns ein Beispiel, damit wir es besser verstehen können.« »Sehr unterschiedliche Illusionen«, antwortete der Meister. »Zum Beispiel, wenn eine Frau erwartet, dass ein Prinz auf seinem weißen Pferd kommen und sie mitnehmen muss. Gleichzeitig strengt sie sich selbst gar nicht an, sondern sitzt nur da und wartet.« »Wie Asol am Ufer auf ihren Kapitän Grey gewartet hat?« fragte Radha. »Ja«, nickte der Wächter. Es passiert, weil Mädchen diese Idee, diese Illusion von Kindheit an gelehrt wird. Sie wird in Märchen, Zeichentrickfilmen, in Fernsehsendungen wiederholt. Und so wachsen die Mädchen auf und denken, wenn sie lange am Ufer sitzen und wie Assol warten, dann wird sicherlich ein Schiff mit scharlachroten Segeln kommen und der Prinz wird sie sofort heiraten und alle Probleme lösen. Aber das ist derselbe gehörnte Hase. Eine Fantasie, die nur auf der subtilen Ebene existiert und nicht in der Realität. Und Mädchen, Frauen übertragen es auf die physische Ebene. Sie sitzen da und warten darauf, dass es passiert, dass der Prinz zu ihnen kommt. Und sie leiden, weil es nicht passiert. Sie verstehen nicht, dass dies nur ein Hirngespinst ist, eine Fantasie. Als der Meister zu Ende gesprochen hatte, hob ein braunäugiger junger Mann mit rötlichem Haar seine Hand. »Kann ich ein weiteres Beispiel geben?« sagte er und sah den Bewahrer des Wissens fragend an. »Natürlich, Roman«, nickte er und gab dem Jünger das Wort. »Ich hatte einen Freund. Wir haben zusammen studiert«, begann Roman zu erzählen. »Und dann kam ihm eines Tages die fixe Idee, dass er unbedingt bei einem Buchmacher eine große Summe gewinnen muss. Wenn ihr nur wüsstet, wie viel Mühe er in diese Sache gesteckt hat. Er hat etwas berechnet, ständig die laufenden Spiele beobachtet, Expertenmeinungen gelesen, sogar eigene Prognosen und Berechnungen gemacht. Und er brachte zu diesem Buchmacher das ganze Geld, was er hatte. Er nahm es von seinen Eltern, arbeitete Teilzeit und verwette alles. Aber er war sich so sicher, dass er bald reich werden würde. Und alles andere war ihm egal. Infolgedessen verkaufte er die Wohnung, die er von seinen Eltern geerbt hatte, und stand vor dem Nichts. Er bekam eine schreckliche Depression und lebt jetzt nur noch mit Antidepressiva. Es stellt sich heraus, dass es auch sein gehörnter Hase war. Der Bewahrer des Wissens nickte und bestätigte damit die Vermutung des Jüngers. »Richtig. Dein Freund hat auf der physischen Ebene nach seinen Fantasien gesucht. Und sie waren nicht hier. Aus diesem Grund begann sein Leiden.« »Und zum Beispiel eine Wohnung mit einer Hypothek zu kaufen?« fragte Mila plötzlich. »Kann das eine Suche nach einem gehörnten Hasen sein?« »Doch«, bestätigte der Meister. »Auch das ist eine Illusion, die zum Beispiel durch Werbung entsteht. Die Menschen schauen auf den Flyer und denken, dass sie auch so sein werden wie diese lächelnde Familie. Und dafür brauchen sie nur einen Kredit für 20 Jahre aufnehmen.« »Ich habe sogar ein lebendiges Beispiel vor Augen«, fuhr Mila fort. »Eine meiner Freundinnen dachte immer so, mein Mann und ich kaufen eine Wohnung mit einer Hypothek und dann leben wir glücklich mit ihm. Und so nahmen sie diese Hypothek auf. Ihr Mann sagte dann zu ihr, Schatz, beantrage es selbst. Für dich wird es keinen Unterschied machen, denn ich werde zahlen. Sie hörte auf ihn und beantragte es, und er fing an zu trinken und wurde sofort gefeuert. Sie hat die Hypothek alleine bezahlt. Sie begannen zu streiten. Also beschloss sie, dass sie ein Kind brauchen, und dann wird sich die Beziehung verbessern und der Ehemann wird aufhören zu trinken, findet einen Job.« »Und das ist natürlich nicht passiert?« fragte Rada und hörte sich die Geschichte der Frau mit offensichtlichem Mitgefühl an, und ihre lebhaften Emotionen spiegelten sich perfekt in ihrem jungen Gesicht wider. »Das ist nicht passiert«, Mila schüttelte traurig den Kopf. »Dadurch wurde es nur noch schlimmer. Der Ehemann begann, sie zu schlagen, und sie wurde gezwungen, sich von ihm scheiden zu lassen. Infolgedessen blieb sie alleine mit dem Kind und der Hypothek.« »Ja, das passiert leider oft«, sagte der Meister. »Hier geht es vor allem darum, das Wesentliche zu verstehen. Was wir uns vorgestellt, fantasiert haben, muss nicht unbedingt wahr werden. Und anders zu denken heißt, einen illusorischen Hasen zu jagen, der nur in unseren Köpfen existiert. Und hier ist eine weitere Illusion, zu denken. Oh, er wird sich definitiv ändern«, sagte Elena, nachdem der Meister ihr das Wort gab. »Es scheint mir, dass jede Frau mindestens einmal so über ihren Ehemann gedacht hat. Oder?« Habe ich den Kern richtig verstanden? Sie warf dem Weisen einen Blick zu und wartete auf seine Antwort. Ja, absolut richtig. Viele Frauen denken, er wird nach der Hochzeit anders sein. Ein Kind wird geboren und dann wird es sich ändern, anfangen, mich mehr zu lieben und zu respektieren, aufhören, mich zu betrügen. Der Weise hielt inne und sah die Jünger aufmerksam an. Das ist eine weit verbreitete Illusion, die ihnen viel Leid zufügt. Und sie denken auch, mein alkoholsüchtiger Ehemann wird aufhören zu trinken, ergänzte Elena. Meine ehemalige Kollegin Nina war genauso, eine tragische Geschichte. Sie willigte ein, ihren zukünftigen Ehemann Igor nur unter einer Bedingung zu heiraten, wenn er aufhört zu trinken und zu rauchen. Er stimmte zu. Sie feierten eine alkoholfreie Hochzeit. Igor hielt durch, aber als die Gäste gingen, veränderte er sich dramatisch. Er fuchtelte wegen der alkoholfreien Feier mit einem Messer vor Ninas Kehle herum, schlug an die Wände, trat seine liegende Braut. Meine Freundin packte sofort ihre Sachen und reichte die Scheidung ein. Aber nach einer Weile versöhnten sie sich. Er kam, bat um Vergebung und sie dachte, er würde sich ändern, nahm ihn zurück. Sie begannen wieder zusammen zu leben, aber nach dem ersten Streit beschloss Igor, sich an alte Ressentiments zu erinnern. Er drohte, zwang Nina, Essig zu trinken. Sie versuchte, aus dem Fenster im zweiten Stock zu klettern. Sie kletterte auf das Gitter, fiel aber herunter. Jetzt hat sie 5 Stiche am Kopf, eine gebrochene Ferse und muss an der Wirbelsäule operiert werden. Elenas Geschichte löste bei den Jüngern eine Resonanz aus. Sie begannen lebhaft zu reden und versuchten, die Empörung auszudrücken, die sie überwältigte. »Wie können solche Bastarde überhaupt auf der Welt existieren?« rief Rada entrüstet aus. »Und wie kann man ihnen vertrauen? Schon nach dem ersten Mal, als er sie schlug, hätte sie so weit wie möglich weglaufen sollen.« Deshalb muss man Illusionen, die Produkte einer kranken Vorstellungskraft, so schnell wie möglich loswerden, sagte der Meister. Aufhören, nach gehörnten Hasen zu suchen und beginnen, sich zu entwickeln und aktiv nach oben zu rennen. Während er den letzten Satz sprach, zeigte er wieder auf die Gestalt eines Mannes, der die Rolltreppe hinaufstieg, und die Augen der Jünger richteten sich wieder auf das Bild. »Und die anderen Menschen auf dieser Rolltreppe, wen symbolisieren sie?« fragte Maxim. »Diese beiden Mädchen in der Mitte sind Menschen, die achtlos ihr Leben vergeuden und nicht einmal darüber nachdenken, was am Ende passieren wird,« antwortete der Weise. »Und diese Familie,« er deutete auf aufgedunsene, miteinander streitende Mann und Frau, »repräsentiert verschiedene Laster. Hier sind ungesunde Gewohnheiten.« Er nickte in Richtung des Mannes mit dem Bierbauch. Aggression, Wut aufeinander. Dazu geführt hat wahrscheinlich der Mangel an Selektivität. Wenn eine Frau den Nächstbesten heiratet, der ihr seine Liebe gesteht. Keiner von ihnen versteht, dass nichts Gutes vor ihnen liegt. Niemand erkennt, dass man nach oben laufen und froh sein muss, dass es eine solche Gelegenheit gibt. »Danke für die Klarstellung, Meister«, bedankte sich Mila, warf ihren goldenen Haarschopf zurück und sah den Weisen ehrfürchtig an. »Darf ich noch eine Frage stellen?« »Du hast gesagt, man sollte nicht nur die Rolltreppe hochlaufen, sondern auch andere mitziehen. Ich verstehe das so, dass man eine Gruppe versammeln, Menschen aufwecken, Unterricht geben, meditieren muss und so weiter, Sir.« Sie verstummte plötzlich für einen Moment und sammelte ihre Gedanken. »Aber es gibt Menschen, die in einer Gruppe andere runterziehen können«, fuhr sie nach einer Pause fort. »Wie kann man damit umgehen, wenn man versteht, dass ein Mensch alle herunterzieht, ihn gehen lassen, damit er andere nicht stört?« Nachdem der Bewahrer sich die Frage der Jüngerin angehört hatte, sah er sie mit Wärme an. »Es kommt oft vor, dass Menschen anfangen zu üben und dann aufhören«, erklärte er ruhig, ohne eine Spur von Verurteilung. »Jemand kann das Tempo des Unterrichts nicht aushalten und gibt auf, bricht ab, hört auf, Übungen zu machen, hört auf, an der Gruppe teilzunehmen und solche Menschen beginnen unweigerlich zu degradieren. Denn man kann nicht einfach auf der Rolltreppe stehen und an einem Ort bleiben. Es ist unmöglich, ohne Aktivität, ohne Anstrengung zu leben. Man wird einfach sofort heruntergezogen. Und unsere Aufgabe ist es nur, die Menschen hochzuziehen. Aber natürlich müssen wir verstehen, dass nicht alle mitmachen werden, dass es diejenigen geben wird, die weiter degradieren wollen. Es wird diejenigen geben, die anfangen, die Rolltreppe hinaufzulaufen, sich dann aber entscheiden, anzuhalten. Wir müssen uns bemühen, sicherzustellen, dass alle hochlaufen. Solch ein guter Wunsch, eine gute Absicht gibt uns mehr Kraft, mehr Energie, um alle Menschen zum Licht zu bringen. Und welches spätere Leben auf der subtilen Ebene erwartet die Jünger, die aufgegeben haben? Fragte Mila wieder. Werden sie gezwungen sein, immer auf Distanz zum Meister zu bleiben? Oder haben sie noch eine Chance, alles zu verstehen, Reue zu zeigen und sich ihm wieder anzunähern? Natürlich werden sie auf der subtilen Ebene Einsicht erlangen, sagte der Meister, und seine Lippen wurden von einem strahlenden, leicht traurigen Lächeln eines Menschen berührt, der im Voraus weiß, was passieren wird, aber es in keiner Weise ändern kann. Aber der Mensch wird schon auf der Stufe bleiben, die er im Leben erreicht hat. Wenn er im Leben keine höheren Emotionen hatte, sondern es nur Negativität gab, Egoismus, Wut, schlechte Gedanken, Neid, dann gelangt ein solcher Mensch auf eine niedrige Stufe. Und jetzt scheint er schon alles zu verstehen, aber seine Stufe bleibt niedrig und er kann dies nicht mehr ändern. Und diejenigen, die höhere Gedanken und Emotionen hatten, fragte Radha und hob erneut die Hand. Wohin gelangen sie? Diejenigen, die sich entwickelt haben, die für Menschen gelebt haben, die ständig höhere Gedanken und Emotionen hatten, gelangen auf ein sehr hohes Niveau, antwortete der Bewahrer des Wissens und wählte sorgfältig Worte, die es den Jüngern ermöglichen würden, alles, was er ihnen vermitteln wollte, besser zu verstehen, sich vorzustellen und zu fühlen. Und dort gibt es mehr Licht, mehr Glückseligkeit. Diese Seelen kommen Gott näher. Als der Bewahrer innehielt, um den Jüngern Gelegenheit zu geben, über seine Worte nachzudenken, hob ein breitschultriger, gebräunter Jünger mit gepflegtem Bart die Hand. »Großer, sag, ob ich das richtig verstehe«, begann er. »Nach dem Tod des Körpers gelangt die Seele auf eine bestimmte Stufe der subtilen Ebene. Und da kommt jede Seele zur Einsicht, kann aber nichts mehr ändern.« »Ja, Mark, du hast alles richtig verstanden«, antwortete der Meister und schenkte dem Jünger ein warmes Lächeln. »Aber du wolltest noch etwas fragen, oder?« »Du hast recht«, nickte der Mann. »Sag, was passiert dann mit so einer Seele, die auf eine niedrige Stufe gelangt? Bleibt sie dort, gequält und enttäuscht von verpassten Gelegenheiten?« »Auf der feinstofflichen Ebene begreift ein Mensch sofort alles«, begann der Weise zu erklären. »Ihm wird klar, dass er im Leben etwas völlig anderes getan hat, als er hätte tun sollen. Dass er sich nicht entwickelt hat, keine normalen Neigungen angesammelt hat. Eine solche Einsicht kommt, aber die Stufe bleibt niedrig. Die, die er in diesem Leben verdient hat. Und es stellt sich heraus, dass eine solche Seele weiterhin schlechte Neigungen durcharbeiten muss. Das heißt, zurück auf die Erde zu gehen, wo sie alles von vorne beginnen muss. Wieder gegen Faulheit, Egoismus, Trägheit zu kämpfen. All diese Probleme müssen erkannt und überwunden werden. Und es ist nicht bekannt, ob man einem Meister begegnen wird oder nicht. Und wenn man ihm nicht begegnet, stellt sich heraus, dass der Mensch wieder die Rolltreppe hinunterfahren und in diese Grube fallen wird? Fragte Radha und zeigte auf das Bild. Wenn er niemanden findet, der ihm beim Erwachen hilft, wird der Mensch höchstwahrscheinlich sein ganzes Leben lang leiden und am Ende sagen, es gab doch kein Glück. Vielleicht lügen die Menschen und es gibt gar keins? Es scheint, dass sie alles getan hat, was meine Mutter sagt, aber aus irgendeinem Grund kam das Glück nie. Ein Mensch wird nicht die notwendigen Anstrengungen unternehmen, um hochzulaufen. Als Ergebnis erwartet ihn auch eine Grube, wie die anderen. Nachdem der Bewahrer seine Antwort beendet hatte, warf er einen Blick auf die Anwesenden und wartete auf weitere Fragen. Diesmal hob Elena wieder ihre Hand. »Meister«, sagte sie mit sanfter Stimme, »ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, ob es richtig ist.« Sie sah den Weisen zweifelnd an und fuhr, nachdem sie einen gegenseitigen unterstützenden Blick erhalten hatte, fort. »Mir scheint es, dass diejenigen, die es bereits geschafft haben, die Rolltreppe hinaufzusteigen, aber dann herunterfallen, mehr Schmerzen haben werden als diejenigen, die nur ein wenig hinaufstiegen und nichts wirklich verstanden haben.« Der Bewahrer des Wissens hielt einen Moment inne und dachte über seine Antwort nach. »Es kommt oft vor, dass ein solcher Mensch den ganzen Schrecken seines Falls nicht einmal versteht und nicht erkennt«, sagte er nach einer kurzen Pause. »Aber wie geht das?« Die Jüngerin war überrascht. »Warum?« »Weil er denkt, dass der Fall sein Wachstum, seine Entwicklung ist«, erklärte der Meister mit einem gewissen Bedauern. »Dies geschieht, weil die Jünger sich mit negativen Gedanken und Selbstrechtfertigungen blenden. Es scheint ihnen, dass etwas in der Schule nicht stimmt, dass der Meister irgendwie nicht so ist, dass sie sich nicht entwickeln durften, sich nicht manifestieren durften. Sie denken, nun, jetzt verstehe ich endlich, wie man es richtig macht. Jetzt werde ich etwas Unvorstellbares erschaffen. Jetzt manifestiere ich mich. Und es scheint solchen Jüngern, die aufgegeben haben, dass sie nicht fallen, sondern sich im Gegenteil entwickeln und eine neue Stufe erreichen. Schließlich kommen sie auf so viele Ideen, sie fangen so viele verschiedene Dinge an. Allerdings gelingt ihnen nichts ohne Unterstützung, ohne Gruppe, ohne Meister. Aber ein Mensch blendet sich so sehr, dass er nicht einmal sieht, wie tief er bereits gefallen ist. Er sieht nicht, dass er aufgehört hat, die Rolltreppe hinaufzufahren, dass sie ihn in die Grube bringt. »Großer, was kann solchen verlorenen Jüngern in ihrer weiteren Entwicklung helfen?« fragte Alexander und sah dem Weisen in die Augen. »Bis schwierige Situationen entstehen und ein Mensch in diesem Moment nicht anfängt, sich selbst von außen zu sehen, wird er sich nicht weiterentwickeln«, erklärte der Meister mit ruhiger, gleichmäßiger Stimme, in der Vertrauen, Kraft und Harmonie des Universums lagen. »Auch wenn ein Mensch begonnen hat, etwas Interessantes für sich zu tun, aber gleichzeitig schwierige Situationen vermeidet, versucht, sich vor ihnen zu verstecken, anstatt an sich zu arbeiten, sich zu verändern, zu entwickeln. Solch ein Mensch kann nicht einmal den Schrecken seines Falls begreifen.« Der Bewahrer sprach zu Ende und machte eine weitere Pause, während er die Jünger ansah und ihnen die Möglichkeit gab, das empfangene Wissen in ihren Köpfen zu verstauen. Er sah, dass noch viele ihre Fragen stellen wollten, und gab mit einer Geste Svetlana das Wort, die sich bereits an dem Gespräch beteiligt hatte, nun aber, wie es scheint, eine für sie besonders wichtige Frage stellen wollte. »Meister, du sagst, je mehr man läuft, desto leichter wird es«, fing sie weit weg an. »Ich begann darüber nachzudenken, warum das passiert, und mir kam ein solches Bild, dass dies auf die Identifizierung eines Menschen zurückzuführen ist. Denn er identifiziert sich mit seinen sozialen Rollen, mit seinem Körper, mit seinen Wünschen. Und all diese Identifikationen sind wie Büßerketten, Metallketten zur Zähmung des Fleisches. Je mehr du sie selbst abwirfst, desto einfacher ist es zu laufen. Um aufzusteigen, wirst du Identifikationen los und kannst dich bereits leicht bewegen. Verstehe ich das richtig oder nicht?« Nachdem die Frau die Frage gestellt hatte, erstarrte sie und sah den Bewahrer des Wissens mit tiefem Respekt und Ehrfurcht an. Es war klar, dass die Antwort des Meisters für sie sehr wichtig war, dass sie ihr helfen würde, nicht anzuhalten, sondern weiter die Rolltreppe hinaufzusteigen. »Svetlana, das ist das richtige Verständnis«, lächelte der Weise die Jüngerin an. »Unsere Identifikationen sind wie Eisenketten, die uns die Gesellschaft umgehängt hat. Sie ziehen uns runter, erlauben uns nicht, uns zu entwickeln, erlauben uns nicht, Spaß am Laufen zu haben.« »Meister, kann ich ein Beispiel geben?«, fragte Mark plötzlich. »Darüber, wie Identifikationen ein Weiterkommen verhindern.« Er sah den Weisen erwartungsvoll an und fuhr, nachdem er auf seine Zustimmung gewartet hatte, fort. »Ich habe einen älteren Bruder und ich habe so oft versucht, ihn aufzuwecken, lud ihn ständig zum Unterricht ein. Und wissen Sie, er hatte eigentlich nichts dagegen. Aber er sagte immer, jetzt habe ich keine Zeit. Es ist eine schwere Zeit, ich muss meine Familie ernähren. Und eine gute Zeit kommt nicht. Ein anderes Mal frage ich ihn und er antwortet, ich habe die Ware noch nicht verkauft. Ich habe viel eingekauft. Es muss verkauft werden. Also erst nachdem ich es verkaufe. Irgendetwas hindert ihn also ständig daran, die Rolltreppe hinaufzusteigen. Also hat er schließlich das Leben nicht selbst in die Hand genommen, ist nicht aktiv geworden, hat sich nicht angestrengt, das Laufen zu lernen. Also schwimmt er immer noch mit der Strömung. Ein gutes Beispiel dafür, wie Menschen ihre Identifikationen nicht überwinden können, kommentierte der Meister Marx Geschichte. Das alles soll ein Mensch aufgeben, alles soll unwichtig werden. Er muss aufhören zu warten, aufhören zu hoffen, dass sich alles irgendwie von selbst ändert, und dann kann er anfangen, sich zu entwickeln. Meister, es stellt sich heraus, dass man die Entwicklung ernst nehmen muss und alles andere. Nicht? Fragte Radha, die wie die anderen Jünger das Gespräch weiterhin aufmerksam verfolgte. Das stimmt, lächelte der Weise. Eine halbernste Einstellung zur Entwicklung kann keine ernsthaften Ergebnisse liefern. Wenn also ein Mensch seine sozialen Rollen, Einstellungen und Gesellschaftsmustern, seine falsche Persönlichkeit ernst nimmt, dann kann er sich nicht entwickeln. Er soll alles auf die leichte Schulter nehmen, aber die Entwicklung ernst nehmen, dann setzt echtes Wachstum ein. Sagen Sie, ist es möglich anzunehmen, dass eine Stufe auf der Rolltreppe eine negative Eigenschaft ist, von der man sich befreit und etwas höher steigt? Fragte Elena. Mir ist eine solche Assoziation aufgefallen. Selbst wenn wir einfach nur bemerkt haben, dass wir diese negative Eigenschaft haben, es verstanden haben, steigen wir bereits eine Stufe höher. Weil ein Mensch es oft nicht verstehen will. Er verschönert jede seiner eigenen negativen Eigenschaften, versucht, eine Entschuldigung für sich selbst zu finden, es zu tarnen. Er erkennt nicht, dass diese Eigenschaft schlecht ist, und wenn ein Mensch anfängt, das zu verstehen, dann kann er etwas damit machen, dann kann er sich schon entwickeln. Und solange er denkt, dass dies eine seiner Tugenden ist, wird eine Entwicklung unmöglich sein. Aber wie kann man zum Beispiel denken, dass es gut ist, herumzualbern und zu viel zu essen? Fragte Radha überrascht. Oder dass es gut ist, ein Egoist zu sein, ergänzte Maxim. Das passiert oft. Ein Mensch puffert sich so sehr ab, dass es ihm scheint, dass dies die stärkste Eigenschaft ist, eine Tugend und keine Schwäche, erklärte der Weise. Und dies hindert ihn daran zu verstehen, dass genau diese Eigenschaft bekämpft werden muss. Meister, sag mir, welche Art von Energie ermöglicht es einem Menschen, ständig aufzusteigen? Stellte Elena eine neue Frage. Es ist doch unmöglich, die ganze Zeit ohne Energie hochzulaufen. Ja, du hast recht, es ist unmöglich, antwortete der Meister sanft und begann zu erklären, ich sagte, man muss sich mit Freude entwickeln, damit es Spaß macht. Wenn ein Mensch versucht, sich zur Entwicklung zu zwingen, scheitert er. Der Morgen kommt und er denkt, oh, ich muss schon wieder aufstehen. Ich muss wieder Übungen machen. Schon wieder diese Lachmeditation. Jetzt habe ich irgendwie keine Lust darauf. Ich habe so einen düsteren Zustand, wie soll ich morgens lachen? Hier stimmt etwas nicht. Das heißt, er tut alles ohne Freude, ohne Begeisterung. Und selbst wenn er anfängt, sieht es etwa so aus, okay, hahaha. Der Meister sagte drei, ha-ha, abrupt und betont emotionslos, mechanisch und stellte einen Jünger dar, der sich nicht einstimmen und sich dem Prozess vollständig hingeben kann. Diese Übertreibung sah so lustig aus, dass die Anwesenden schmunzeln mussten. Das ist seine Art von Lachmeditation, fuhr der Bewahrer des Wissens mit seinen Erklärungen fort. Das heißt, er tut alles widerwillig, unter Zwang, ohne Freude daran zu haben, weil er falsch eingestellt ist. Und dann wird er, anstatt fröhlich hochzulaufen, träumen. Nun, wann werde ich aufhören und anfangen zu degradieren? Er denkt die ganze Zeit darüber nach und kann sich nicht entwickeln. Lieber Meister, was sollen solche Menschen tun? Fragte Alexander und trat ein wenig vor. Oder was tun, wenn man plötzlich solche Tendenzen bei sich bemerkt? Wenn ein Mensch dies bei sich selbst gesehen hat, sollte er sehr wütend auf sich selbst sein. Er muss anfangen zu übertreiben, über sich selbst zu lachen, Buße zu tun. Das heißt, Maßnahmen zu ergreifen, um sich damit zu desidentifizieren. Nur dann können wir damit umgehen. Solange wir die Trennung zwischen uns und unserer Hässlichkeit, unserer Faulheit, unserem Egoismus nicht sehen, werden wir nichts ändern können. Sobald wir eine Lücke zwischen unserem Ich und unseren Identifikationen, unseren negativen Eigenschaften geschaffen haben, können wir beginnen, dagegen zu kämpfen. Alexander hörte dem Meister aufmerksam und dankbar zu. Und als er mit seiner Erklärung fertig war, beschloss er, noch eine Frage zu stellen. »Kommt es vor?« begann er zunächst etwas schüchtern, als ob er daran zweifelte, überhaupt fragen zu dürfen, erklärte dann aber immer selbstbewusster, was er dachte und fühlte. Dass ein Mensch die Rolltreppe hochläuft, nur weil er in eine spirituelle Gesellschaft geraten ist und alle neben ihm hochlaufen? Alle laufen gleich schnell, alle haben Disziplin. Und? Man kann irgendwie nicht zurückbleiben, aber es gibt keine wahre Motivation, sich zu entwickeln. Und der Mensch versteht nicht einmal, was es heißt, sich entwickeln zu wollen. Er läuft einfach, weil alle anderen es tun. Und flucht auch noch. Wie kann man dieses Licht vor sich sehen, spüren? Sich so entwickeln wollen, dass auch wenn keiner neben dir läuft, sondern im Gegenteil alle zurückziehen, noch zu Gott nach oben zu streben? Alexander beendete seine weitläufige Frage und spitzte die Ohren, während er auf die Erklärungen des Weisen wartete. Alle Menschen wollen glücklich sein, aber sie tun alles, um unglücklich zu sein, sagte der Bewahrer des Wissens gewichtig und machte eine ausdrucksvolle Pause, um den Jüngern Gelegenheit zu geben, seine Worte zu verstehen, woraufhin er fortfuhr. Zumindest dies muss verstanden werden. Ich möchte glücklich sein, aber in dem Zustand, in dem ich mich jetzt befinde, mit diesen emotionalen Reaktionen, Gedanken, mit Faulheit und Egoismus ist es unmöglich, glücklich zu werden. In diesem Zustand kann ich nur unglücklich sein, weil ich unter Menschen gelebt habe, die gelitten haben, die unglücklich waren. Und sie haben mir all das eingetrichtert, diese Gedanken, Reaktionen, Faulheit. Es stellt sich heraus, dass man diese Reaktionen, Gedanken und Negativität loswerden muss, um glücklich zu sein? Fragte Alexander. Und wenn ich mich befreie, werde ich dann glücklich sein? Ja. Dann erwacht ein Mensch, beginnt zu verstehen. Hier ist mein Licht, wonach ich strebe. Er beginnt darüber nachzudenken, wie er glücklich werden kann, wie er höhere Emotionen, einen freudigen Zustand und Erfülltheit erreichen kann. Er beginnt, sein Leben in die Hand zu nehmen. Beginnt, sich anzustrengen, wird aktiv. Er erkennt, dass dies nur durch Entwicklung erreicht werden kann. Der Bewahrer verstummte erneut für einen Moment, blickte auf das Gemälde mit der darauf abgebildeten Rolltreppe, richtete seinen Blick auf die Jünger, die im Halbkreis daneben standen und Wissen aufsaugten. Es stellt sich heraus, dass wir alle zusammen die Rolltreppe hochlaufen, aber in Wirklichkeit bist du es, der uns mit sich zieht, sagte Rada emotional. Also halten wir alle uns an dir fest. Wir sind viele, eine ganze Menge, und jeder hier ist selbst dafür verantwortlich, wie fest er sich festhält. Wenn man loslässt, das war's. Man rollt sofort herunter und die Entwicklung wird gestoppt. Ja, Rada. Jeder sollte verstehen, dass es notwendig ist, sich zu entwickeln, dass nur das etwas Gutes bringen wird. Wie lange können wir in schlechten Gedanken bleiben? Wie lange können wir die negativen Emotionen erleben, die uns quälen? Wie lange können wir darin sein? Ein einfacher Schritt beginnt mit Lachmeditation und selbst dann wird es gut. Wenn ein Mensch dies versteht, kann er sich normal entwickeln. Und wenn ein Mensch niemals ein solches Verständnis erlangt, dann puffert er sich ab, verschließt sich, versucht, sich zu erinnern, was seine Mutter ihm beigebracht hat. Dann ist es sehr schwierig für ihn, sich zu entwickeln. Der Mensch wird mit den Jahren immer unglücklicher. Er erinnert sich, wann war ich glücklich? In der Kindheit. Und warum war er in der Kindheit glücklich? Der Meister richtete diese Frage an alle Versammelten und beobachtete die Reaktionen der Jünger mit einem leichten Lächeln eines weisen Elternteils, das die richtige Antwort weiß, aber möchte, dass das Kind selbst zu den richtigen Schlussfolgerungen kommt. Weil er sich noch nicht identifiziert hat und ihm noch keine anderen sozialen Rollen und Einstellungen zugewiesen wurden, antwortete Alexander mit halbfragender Stimme. »Ja, das stimmt«, nickte der Meister anerkennend. Daher, als diese Einstellungen, diese Verhaltensmuster einem Menschen angehängt wurden, als er verschiedene Masken aufsetzte und sich mit ihnen identifizierte, wurde er immer unglücklicher. Der Mensch sollte dies sehen und auf sich selbst wütend sein. Und dann wird er verstehen, dass es einen Weg gibt, glücklich zu sein. Und er beginnt, ihn zu beschreiten. Zumindest in kleinen Schritten. Zum Beispiel wird er die Lachmeditation normal machen. Und selbst in diesem Moment, wenn er bei der Meditation lacht, wird er bereits glücklich. Der Meister nickte in Richtung Mila. Es war klar, dass ihr gerade eine Erkenntnis in den Kopf gekommen war, über die sie gerne sprechen würde. »Meister«, sagte sie begeistert, »mir ist noch etwas aufgefallen. Es stellt sich heraus, dass sich, wenn ein Mensch nach oben zu laufen anfängt, automatisch auch seine Umgebung zu verändern beginnt. Das heißt, es tauchen schon ganz andere Menschen auf, Gleichgesinnte, die auch hochlaufen. Und diejenigen, die vorher in der Nähe waren. Sie scheinen für den Menschen fremd zu werden.« »Ja, und das ist natürlich«, bestätigte der Bewahrer, »weil der Mensch sich bewegt, hochläuft, aufsteigt und diejenigen, die stehen bleiben, fahren herunter, degradieren. Es stellt sich heraus, dass Verwandte, Angehörige, Freunde alle die Wahl haben. Entweder mit uns hochzulaufen oder weiter nichts tun, einfach auf der Rolltreppe zu stehen und in die Grube hinunterzusteigen. Wenn sie mit uns laufen, dann trennen sich unsere Wege nicht. Ansonsten wird die Kluft zwischen uns und unseren Lieben immer größer. Wenn sich unsere Lieben nicht mit uns entwickeln, dann werden sie unweigerlich untergehen und ihr werdet dies immer mehr spüren. Aber es kommt oft vor, dass es diese Lieben sind, die uns bremsen, uns zurückhalten, damit wir nicht weit laufen, fügte Mila hinzu, und unverhohlene Bitterkeit über diesen Umstand lag in ihrer Stimme. Und meistens sind das die engsten Verwandten, fuhr der Weise fort. Vater, Mutter, Großeltern, Geschwister, enge Freunde, manchmal unsere Kinder. Ja, sagte die Jüngerin lebhaft, als ich gerade mit dem Unterricht angefangen habe, haben mir meine Eltern gesagt, mach keinen Quatsch, das ist eine Sekte, geh da raus, das tut dir nicht gut, sie sind alle Betrüger, seufzte das Mädchen schwer, als es sich an die schlechten Zeiten erinnerte. Aber es kann nicht nur in spiritueller Entwicklung vorkommen, nicht wahr, Meister? Fragte Roman plötzlich. Kommt das auch im Geschäftsleben vor? Oder zum Beispiel Klassenkameraden? Zuerst lernen sie alle in einer Klasse und befinden sich in ungefähr gleichen sozialen Verhältnissen und dann, 10 Jahre später, treffen sie sich und es wird sofort klar, wer in seiner Karriere aufgestiegen ist und wer zum Trinker geworden ist und degradierte. Roman, du hast richtig verstanden, erwiderte der Weise. Diese Tendenz lässt sich auf allen Ebenen des Lebens verfolgen. In der Karriere, in Beziehungen, in der spirituellen Entwicklung. Gleichzeitig beginnen Menschen, die selbst nichts tun wollen, sich nicht entwickeln wollen, sich nicht anstrengen wollen, dich zu stigmatisieren, zu verurteilen und dich nicht nach oben zu lassen. Nicht nur in der spirituellen Entwicklung, sondern im Allgemeinen? Fragte Rada überrascht. Ja, denk daran, was sie zu denen sagen, die ihr eigenes Unternehmen gegründet haben. Du wirst keinen Erfolg haben. Du wirst scheitern. Du wirst alles verlieren. Oder zum Beispiel eine Frau, die eine aktive Position einnimmt und beginnt, nach einem würdigen Partner zu suchen, wird oft als unmoralisch bezeichnet und in den Schmutz gezogen, da sie beginnt, bei der Partnersuche Selektivität zu zeigen. Oder wenn jemand anfängt, Sport zu treiben und alle um ihn herum auf der Couch sitzen und Bier mit Pommes verzehren und auch noch sagen, was tust du? Setz dich besser zu uns, ruhe dich aus, trink ein Bier mit uns, entspanne dich. Das heißt, die Menschen wollen nichts tun und versuchen, ihre Lieben dazu zu bringen, dasselbe zu tun. Sie lassen sie nicht ausbrechen, nach vorne und nach oben laufen. Sie lassen nicht zu, dass sie die Lücke vergrößern. Und wenn wir verstanden haben, dass wir nach vorne laufen müssen? Wir müssen auch andere führen, richtig? Fragte Mila. Und wenn unsere Lieben es nicht wollen? Wenn sie uns nur zurückziehen und mit aller Kraft festhalten? Ja, wir sollten uns alle bemühen, andere mit nach oben zu ziehen. Aber während wir noch schwach sind und uns gerade erst auf den Weg nach oben machen, kann der Einfluss von Verwandten sehr stark sein. Und was ist zu tun? Jeder Mensch steht vor einer Wahl. Entweder ich ergebe mich meiner Umgebung und gebe auf, höre auf, hochzulaufen und fange an, zusammen mit allen zu degradieren, oder ich gehe weiter, unter allen Umständen, trotz allen Hindernissen. Ja, es ist oft schwierig und führt zu Konflikten mit der unmittelbaren Umgebung. Aber wenn ein Mensch versteht, Entwicklung ist das Wichtigste im Leben. Bewegung macht das Leben lebenswert. Dann rückt es in den Vordergrund und alles andere verliert an Bedeutung. Meister, sagte Maxim, mir ist gerade die Geschichte vom Buddha eingefallen. Schließlich musste er eben auch seine frühere Umgebung verlassen, um die Wahrheit zu begreifen. Das ist wahr, Maxim. Das ist ein gutes Beispiel, lobte der Weise den Jünger. Es zeigt, dass es zu allen Zeiten und sogar vor unserer Ära war, als der große, erleuchtete Meister lebte. Der Buddha war ein gewöhnlicher Mensch, wenn auch von königlichem Blut. Er war von Kindheit an von Luxus und Reichtum umgeben, aß köstliches Essen, lebte in 3 Palästen. Er hatte eine schöne Frau. Auch eine Prinzessin, und natürlich hoffte sein Vater, der Monarch, dass sein Sohn, der Herrscher, sein Nachfolger werden würde. Er versuchte mit allen Mitteln, ihn auf seiner Stufe zu lassen, ihn zu halten, ihn nicht nach oben gehen zu lassen. Aber der Buddha erkannte, dass all dieser Luxus, all dieser Reichtum und diese Macht keine Bedeutung für ihn haben. Er suchte nach dem Sinn des Daseins, er wollte zur spirituellen Entwicklung gehen. Er wollte aufsteigen, und das war ihm wichtiger als alles andere. Meister, es stellt sich heraus, dass wir aufhören müssen, mit unseren Verwandten zu kommunizieren, wenn sie versuchen, das Hochlaufen zu verhindern, fragte Maxim. Der Weise nickte mit ruhiger Zuversicht. Der Moment der Trennung ist immer sehr schwierig, aber oft ist es notwendig. Beispielsweise muss man sich möglicherweise von seinem Ehepartner scheiden lassen und den Kontakt zu Verwandten, Freunden und Kollegen minimieren. Aber dann bekommt ein Mensch eine andere Umgebung. Erfolgreichere, verständnisvollere, spirituell entwickeltere. Aber wenn ein Mensch sich nicht rechtzeitig löst, den Widerstand nicht überwindet, dann wird die Umgebung ihn mit sich ziehen. Und um diesen Widerstand zu überwinden, müssen man wieder aktiv werden und sich anstrengen. Als der Weise zu Ende gesprochen hatte, herrschte Stille in der Halle. Die Worte des letzten Satzes des Meisters hallten noch in den Köpfen der Jünger wider. Es war in ihren Augen zu sehen, die vor Verständnis und Begeisterung strahlten. Das heutige spirituelle Gespräch im Hier und Jetzt half ihnen, glücklicher zu werden, Zweifel und Hindernisse zu überwinden, sich selbstbewusst auf dem spirituellen Weg zu bewegen, zu wachsen und sich zu entwickeln. Gerade in diesem Moment machten sie alle einen Schritt nach oben auf der Rolltreppe. Der Bewahrer fasste das lange Gespräch zusammen und schloss feierlich: Erinnern wir uns an die Worte von Uspensky, einem Jünger des großen Mystikers und Erleuchteten Georgi Iwanowitsch Gurdjieff. Vor seinem Tod sagte er Folgendes: Anstrengung, mehr Anstrengung. Dann wird etwas funktionieren. Es gibt nichts im Leben ohne Anstrengung. Deshalb sollten wir aktiver in der Entwicklung sein und nicht passiv darauf warten, dass die Erleuchtung von selbst kommt. Von selbst wird sich nichts ändern. Ihr müsst also sofort anfangen. Und wie der Buddha sagte, können auf dem spirituellen Weg nur zwei Fehler gemacht werden. Der erste ist, ihn zu verlassen, und der zweite, ihn nie zu beginnen. Im Blick des Bewahrers lag absolute Liebe, Unterstützung, der Wunsch zu helfen, alle aufzuwecken, sie zu führen. Und alle Jünger spürten die größte Klarheit in ihren Köpfen, das Verständnis, die tiefe innere Freude. Mit angehaltenem Atem hörten sie den Worten des Meisters zu. Gib weder an einem hellen noch an einem traurigen Tag der Kraft des Gefühls nach. Es wird dich in den Wahnsinn treiben, in eine Kloake feuriger Leidenschaften. Verlangsame nicht einen vernünftigen Gedanken, der dich vor der Dunkelheit rettet. Befreie dich aus der Sklaverei der Gefühle, denn die Kraft der Menschen liegt in ihrem Verstand. Suche deine seligen Zustände nicht im sündigen Gestank. In der Auslöschung der Begierden wirst du den Weg zur Wahrheit finden. In der schönen Kraft der Vollkommenheit, im Wunsch, sich selbst zu erkennen, wirst du deine Glückseligkeit finden, die für dich ewig sein wird.
Willst du mehr wissen? Schau dir das animierte Meisterwerk an, das die Geheimnisse der Menschheit enthüllt. Entdecke mehr heiliges Wissen in Büchern. In unseren Seminaren kannst du die Hauptfiguren der Bücher treffen. Finde deine magischen Gegenstände. Nimm an einem individuellen Ritual teil. Ein offener, freier Kanal mit täglichen spirituellen Praktiken für dich. All dies findest du auf unserer Website www.amazon1.org. Teile dieses Buch und verbreite das große Wissen, dann wird sich das Leben der Menschen zum Besseren wenden und du wirst gutes Karma ansammeln und all deinen Liebsten helfen können.